Hier ist Teheran, die Stimme der Islamischen Republik Iran.
Hören Sie nun aus dem Heiligen Koran die Verse 41 und 42 der 29. Sure, der Sure An-Kabut.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir Rahmanir Rahim. Mathalul ladhina اتخذوا من دون الله أولياء كمثل العنكبوت اتخذت بيتا وإن أوهن البيوت لبيت العنكبوت لو كانوا يعلمون إن الله يعلم ما يدعون من دونه من شيء وهو العزيز الحكيم صدق الله العلي العظيم.
Und nun zur Übersetzung der Verse, die mittels eines mahnenden Gleichnisses auf etwas sehr Wichtiges hinweisen. Suche Zuflucht bei Gott vor Satan, dem Verstoßenen. Im Namen Gottes, dessen Großherzigkeit allerfassend und voller Segen seine Huld. Das Gleichnis dessen, der anderes als Gott zu seinem Herrn erwählt, ist wie das der Spinne, die sich ihr Haus spinnt, dieweil es das schwächste aller Häuser ist, wenn sie es doch nur begreifen würden. Gott weiß, wen oder was sie statt seiner anrufen. Er ist allmächtig und allwissend.
Im Namen Gottes, des Gütigen und Barmherzigen. Guten Abend, verehrte Damen und Herren. Hier ist Iran, die Stimme der Islamischen Republik Iran. Wir heißen Sie herzlich willkommen zu unserem deutschsprachigen Programm. Unsere Programme werden jeden Abend von 17.20 Uhr bis 18.20 Uhr Weltzeit als Livestream über unsere Webseite pastory.ir/de ausgestrahlt. Sie können unsere Programme auch auf unserer Webseite anhören oder als Podcast abonnieren. Auf unserer Webseite pastory.ir/de finden Sie ebenfalls aktuelle Nachrichten, Interviews, diverse Programme und viele weitere Beiträge. Verehrte Damen und Herren, nun gebe ich Ihnen einen kurzen Überblick über unser heutiges Programm. Am Mittwoch, dem 28. Juni 2023, gleich dem 7. Tier 1402 nach iranischem Sonnenkalender. Beginnen werden wir mit den Nachrichten. Danach geht es weiter mit unseren zwei Beiträgen. Als erstes hören Sie einen Sonderbeitrag anlässlich des Eid-e-Qurban-Feiertages. Dann geht es weiter mit einer neuen Folge aus der Reihe Motto des laufenden Jahres. Wir wünschen Ihnen einen guten Empfang. Hier ist Teheran, die Stimme der Islamischen Republik Iran. Verehrte Damen und Herren, Sie hören die Nachrichten. Zunächst jedoch einige Kurzmeldungen. Revolutionsführer fordert Kampf gegen Korruption. Amir Abdullahian zum Jahrestag des Giftgasangriffs auf Sardasht. Iran verzeiht den Tätern nicht. Boreri. Schicksal der Munafirin im K.O. sollte Oppositionsgruppen eine Lehre sein. Hören Sie nun die Nachrichten im Einzelnen. Revolutionsführer fordert Kampf gegen Korruption. Das geehrte Revolutionsoberhaupt Ayatollah Khamenei hat die iranische Justiz aufgefordert, die Korruption sowohl innerhalb als auch außerhalb der Regierung zu bekämpfen. Ayatollah Khamenei äußerte dies am Dienstag bei einem Treffen mit Verantwortungsträgern und Angestellten der iranischen Justiz anlässlich des Jahrestages des Märtyrertodes des früheren Justizvorsitzenden Mohammad Beheshti und seiner 72 Gefährten bei dem Bombenanschlag auf das Hauptquartier der Partei der Islamischen Republik im Jahr 1981 durch die terroristischen Munafirin MKO. Korruption ist ansteckend. Wenn sie in ein System eindringt, breitet sich die Krankheit aus und nimmt von Tag zu Tag zu, sagte der Revolutionsführer gerichtet an die Justizbeamten. Die Bekämpfung der Korruption sowohl innerhalb als auch außerhalb der Justiz ist eine ihrer Aufgaben. Ayatollah Khamenei hob auch hervor, dass die überwältigende Mehrheit der in der Justiz tätigen Personen edel sei, da sie harte Arbeit gegen ein geringes Einkommen verrichteten, aber eine kleine Minderheit missbrauche ihre Position und schädige das Image der Justiz. Der Revolutionsführer betonte außerdem, dass auch andere Regierungszweige mit der Bekämpfung der Korruption außerhalb der Justiz beauftragt seien. Das bedeutet, dass Korruption manchmal vorkommt und ihre Quelle nicht in der Justiz liegt, sondern in der Exekutive, der Legislative oder bei den Streitkräften. Sie müssen der Korruption Einhalt gebieten. Wenn sie nicht gestoppt wird, ist es die Pflicht der Justiz einzugreifen, erklärte Ayatollah Khamenei. Die iranische Justiz sei eine der Hauptsäulen der islamischen Staatsordnung, sagte Ayatollah Khamenei und warnte, dass Störungen in der Justiz zu Störungen im gesamten System führen könnten. Amir Abdullahian zum Jahrestag des Giftgasangriffs auf Sardasht. Iran verzeiht den Tätern nicht. Iran werde laut Außenminister Hossein Amir Abdullahian die Täter des Chemiewaffenangriffs auf die iranische Stadt Sardasht in der Provinz West-Aserbaidschan im Jahr 1987 weder vergessen noch ihnen vergeben. In einer Botschaft anlässlich des 36. Jahrestages des Chemieangriffs auf Sardasht machte der iranische Außenminister am Mittwoch erneut auf die Rolle westlicher Länder bei diesen Verbrechen aufmerksam, die Waffen und Chemie an den irakischen Ex-Diktator Saddam Hussein geschickt hatten. Amir Abdullahian sagte, es gibt stichhaltige Beweise und unbestreitbare Dokumente über die praktische und umfassende Komplizenschaft einiger westlicher Länder, insbesondere Deutschlands, Großbritanniens, Frankreichs, der Niederlande und der USA, bei der Begehung dieser Verbrechen, die das Saddam-Regime mit chemischen Waffen ausstatteten und ihm beim Einsatz dieser Waffen gegen das iranische Volk halfen. Bei dem Angriff auf Sardasht am 28. Juni 1987 wurden mehr als 100 Menschen getötet. Tausende weitere waren den chemischen Kampfstoffen ausgesetzt. Auch nach 3 Jahrzehnten müssen viele der Überlebenden des Angriffs immer noch mit den langfristigen Auswirkungen auf die Atemwege und sogar auf die Psyche leben, die das Einatmen des bei dem Angriff verwendeten Senfgases mit sich bringt. Amir Abdullahian fuhr fort, dass die vom Westen unterstützten Gräueltaten gegen Iran eine klare Verletzung des Völkerrechts und der Charta der Vereinten Nationen waren und betonte, dass alle Täter für ihre unmenschlichen Taten zur Verantwortung gezogen werden müssen. Der iranische Außenminister sagte weiter, dass die Sanktionen des Westens gegen Iran, welche auch den Zugang zu Medikamenten und medizinischen Geräten, die die Opfer von Chemiewaffenangriffen benötigten, behindern, ein eklatantes Beispiel für die unmenschlichsten Verbrechen gegen die Menschlichkeit seien. Amir Abdullahian betonte auch, dass die iranische Regierung trotz aller Sanktionen gegen das Land ernsthafte Anstrengungen unternehme, die Opfer von Chemieangriffen medizinisch zu versorgen. Boreri, Schicksal der Munafirin, MKO, sollte Oppositionsgruppen eine Lehre sein. Der Leiter des Generalstabes der iranischen Streitkräfte, Generalmajor Mohammad Boreri, hat bekräftigt, dass das Schicksal der Terrorgruppe Munafirin, sogenannte Mujahedin-Khalq-Organisation, MKO, eine heilsame Lektion für jene Oppositionsgruppen sein sollte, die das iranische Volk verraten haben und nun in der Unterstützung des Feindes schwelgen. Generalmajor Boreri machte diese Bemerkungen am Dienstag in einer Botschaft anlässlich des 42. Jahrestages des Bombenanschlags der MKO-Terroristen auf die Parteizentrale der Islamisch-Republikanischen Partei, bei dem viele iranische Verantwortungsträger getötet wurden, darunter der damalige Leiter der iranischen Justiz, Ayatollah Mohammad Beheshti. Der Leiter des Generalstabes der iranischen Streitkräfte fügte hinzu, dass dieser Terroranschlag ein Symbol für die Unterdrückung des iranischen Volkes war, dessen einzige Schuld seine Forderung nach Unabhängigkeit und die Ablehnung jeglicher Fremdherrschaft ist. Derzeit sei kein europäisches Land bereit, den MKO-Terroristen Unterstupf zu gewähren, ergänzte Boreri. Iran ist überzeugt, dass der terroristische Charakter der vom Westen unterstützten MKO immer eine Bedrohung für die Sicherheit ihrer Gastländer bleiben wird. Am 28. Juni 1981 explodierte eine schwere Bombe in der Parteizentrale der Islamisch-Republikanischen Partei, IRP, wo die führenden Mitglieder der Partei zusammengekommen waren. Bei dem Bombenanschlag kamen zahlreiche iranische Verantwortungsträger ums Leben. Seit dem Sieg der Islamischen Revolution in Iran im Jahr 1979 hat die MKO zahlreiche Terroranschläge auf iranische Zivilisten und Verantwortungsträger verübt. Von dem nahezu 17.000 Iranern, die in den letzten 4 Jahrzehnten bei Terroranschlägen getötet wurden, sind etwa 12.000 den Terrorakten der MKO zum Opfer gefallen. US-Offizieller: Trump lehnte jahrzehntelange Pläne des Pentagons für Angriff auf Iran ab. Im Gespräch mit der russischen Nachrichtenagentur Sputnik sagte Larry Johnson, ein pensionierter CIA-Geheimdienstoffizier und Beamter des US-Außenministeriums, dass die Audiodatei, die am Montag von US-Medien veröffentlicht wurde, beweise, dass Donald Trump die jahrzehntelange Idee eines Angriffs auf Iran der aggressiven Neokonservativen abgelehnt habe. Der frühere US-Präsident Donald Trump habe sich dem Drängen seiner Berater in Washington und im Pentagon widersetzt, einen Angriff auf Iran zu beginnen, sagte er, nachdem eine neu aufgetauchte Tonbandaufzeichnung neue Fakten über die amerikanische Verschwörung enthüllt hatte. Diese Tonbandaufzeichnung ist 2 Minuten lang und steht im Zusammenhang mit einem Trump-Interview im Jahr 2021, das er mit einer nicht autorisierten Gruppe bestehend aus einem Autor, einem Verleger und 2 Mitarbeitern über streng vertrauliche geheime Dokumente der US-Regierung führte. Darin ist offenbar zu hören, wie Trump sich auf die streng geheimen Pläne bezüglich eines Angriffs auf Iran bezieht, die seiner Meinung nach von General Mark A. Milley, dem Vorsitzenden des US Joint Staff, vorbereitet wurden, der danach zu einem scharfen Kritiker Trumps wurde, bevor die Amtszeit des ehemaligen Präsidenten endete. Das sind die Papiere, hört man Trump sagen. Das wurde vom Militär gemacht und mir gegeben. Johnson fügt hinzu, er widerstand dem Druck von Beratern, die einen Krieg mit Iran beginnen wollten, und lehnte die Pläne ab. Er weigerte sich, ihnen zu folgen. Und das ist meiner Meinung nach auch ein Teil der gegen ihn gerichteten Wut. Milley gehört zu den führenden amerikanischen Personen, die Teheran wegen ihrer Beteiligung an der Ermordung des iranischen Oberbefehlshabers der Terrorismusbekämpfung, Generalleutnant Rossem Soleimani und mehrerer anderer, auf die schwarze Liste gesetzt hat. Das US-Militär hat General Soleimani und seine Begleiter kurz nach seiner Ankunft im Irak am 3. Januar 2020 auf Befehl von Trump mit einem Luftangriff in der Nähe des internationalen Flughafens von Bagdad getötet. Nun zur aktuellen Wetterlage in Iran. In Teheran ist es zurzeit klar, bei Temperaturen um 33 Grad Celsius. In einigen weiteren iranischen Städten haben wir folgende Temperaturen: Tabriz 24 Grad, Mashhad 29 Grad, Isfahan 33 Grad, Shiraz 29 Grad und Bandarabas 33 Grad Celsius. Hier ist Teheran, die Stimme der Islamischen Republik Iran. Sie hörten die Nachrichten. Liebe Hörerfreunde, ich lade Sie nun ein zu einem Musikstück von Mahdi Yarmoui mit dem Titel Ide Urban.
تماشایی تر از این نیست، خدا رو میشه اینجا دید، همین احساس خوبت رو میشه از چشم تو فهمید، نه دلتنگی برای من، نه دلتنگی واسه خونه در بیتاب، از این تصمیم خودش حالت رو میدونه، خودش حالت رو میدونه. تو خوشحالی از این دعوت، دوباره غرق لبخندی، بهشتی توی رویات، به دنیا دل نمیبندی، کنار مادری دلتنگ به سمت کعبه رو کردی. از این حس تو فهمیدم که دیگه بر نمیگردی، اگه رفتی به قربانگاه شکوه نور ایمان بود، حضور تو در این دعوت طلوع عید قربان بود، اگه رفتی به قربانگاه شکوه نور ایمان بود، حضور تو در این دعوت طلوع عید قربان بود، طلوع عید قربان بود. خوشحالی از این دعوت دوباره غرق لبخندی بهشتی توی رویات به دنیا دل نمیبندی کنار مادری دلتنگ به سمت کعبه رو کردی از این حس تو فهمیدم که دیگه بر نمیگردی اگه رفتی به قربانگاه شکوه نور ایمان بود حضور تو در این دعوت طلوع عید قربان بود اگه رفتی به قربانگاه شکوه نور ایمان بود حضور تو در این دعوت طلوع عید قربان بود طلوع عید قربان بود
Geehrte Zuhörerinnen und Zuhörer, nun geht es weiter mit einem Sonderbeitrag anlässlich des Eid al-Qurban-Feiertagen. Bleiben Sie dran!
Die Muslime feiern das Eid al-Qurban-Fest. Die Pilger in Mekka, die ihre Hadsch-Pflichten in Mekka, Mina und Arafat beendet haben und diesen großen Erfolg erzielten und die Millionen anderer Muslime auf der Welt. Heute ist der Tag, an dem die Muslime die Macht Gottes preisen und daran denken, dass die größte Menschlichkeit dann in Erscheinung tritt, wenn der Mensch über seine Wünsche siegt und sie für Gott opfert. Das Opferfest ist der Tag der Renaissance des Menschen. Ein Festtag und ein Tag der Großherzigkeit und des Denkens. Auch die muslimischen Minderheiten in Ländern wie USA, Kanada, England, Frankreich und den anderen europäischen Staaten feiern dieses Fest in den Moscheen und religiösen Kreisen. In Kenia ist dieser Tag dieses Jahr zum ersten Mal von der Regierung zu einem offiziellen Feiertag erklärt worden. Wir gratulieren allen Muslimen zum Eid al-Qurban. Mina bedeutet Bitten und Flehen und der Ort Mina in der Nähe von Mekka bedeutet so viel wie Ort der Wünsche. Imam Sadir alaihi salam sagt, der Ort wurde Mina genannt, weil der Botschaftsengel Gabriel an diesem Ort Abraham aufforderte zu sagen, was er sich wünschte. Was würden Sie und ich sich wünschen? Gibt es einen größeren Wunsch als den, die wahre Stufe der Menschlichkeit zu erreichen? Welcher Wunsch könnte höher stehen als der, sich von schlechten Eigenschaften wie Stolz und Neid freizumachen und alle Wünsche, die uns von Gott entfernen, zu opfern? Wenn die Hadschpilger in dieses Gebiet kommen, hegen sie große Wünsche wie diese. Es gehört zu der Hadsch-Zeremonie, dass die symbolisch Satan steinigen. Sie bewerfen Säulen, die den Teufel symbolisieren, und während dieses Ramye Jamarot vertreiben sie die inneren und äußeren Teufel. Am 10. Tag des Sihajj-Monats bringen die Pilger ein Opfer dar. Das Opfern dient der Reinigung der Seele von allen weltlichen Lieben. Sie tun dies Gott und seiner Nähe zuliebe. Imam Sadr alaihi salam sagt, das Opfer, das der Hajj-Pilger in der Wüste von Mina darbringt, ist das Lösegeld für seine Befreiung vom Feuer der Verdammnis. Opfern bedeutet in Wahrheit, die unrealistischen Wünsche zu opfern. Diese letzte Pilgerpflicht legt dem Satan das Handwerk. Der Hadsch ist wirklich erst beschlossen, wenn der Hadschpilger im Kampf gegen seine weltlichen Wünsche gesiegt hat. Die Erzielung eines solchen großen Erfolges ist in der Tat für jeden ein Fest, das Fest der reinen Gottesdienerschaft. Diese Gottesdienerschaft ist das Geheimnis der großen Gottesfreude gewesen. Sie haben, um Gottes Wohlgefallen zu finden, alles, was sie außer Gott liebten, beseitigt gelassen, damit sie leicht beschwingt und rein den Weg zu den Heiligtum Gottes finden. Abraham a.s. ist auf diese Weise zu dem Rang des Freundes Gottes aufgestiegen. Vor mehreren tausend Jahren wurde Abraham zum Sinnbild für die Anbetung des einen Gottes. Für den monotheistischen Glauben kämpfte er mit dem äußeren Feind und mit den inneren Neigungen und Wünschen. Er trat ganz alleine dem König von Babel, der sich für Gott hielt, gegenüber und kritisierte alle, die Götter neben Gott stellten. Er hauchte einer Gesellschaft wieder den Geist des Eingottglaubens ein, in der niemand auch nur auf den Gedanken an dem einen Gott kam. Nimrud verordnete, dass Abraham auf dem Scheiterhaufen verbrannt werden soll. Er wollte den Monotheismus für immer vernichten. Abraham fürchtete sich nicht, als sie ihn auf den Scheiterhaufen warfen, und Gott rettete ihn aus den Flammen, indem er sie in Blumen verwandelte.
Aber Abraham bestand noch eine andere große Prüfung. Im Kampf seiner Wünsche mit dem Gottgehorsam wählte er den Gottgehorsam. Und er lehrte damit, dass ein wahrer Mensch mit seinem ganzen Sein sich der Wahrheit und dem Recht ausliefert. Abraham lebte den Höhepunkt der Opferbereitschaft vor. Viele sind bereit, ihr Leben zu opfern, aber die wenigsten möchten, dass ihrem geliebten Kind etwas geschieht. Aber Abraham, der größte Monotheist, fand sich bereit, Gott seinen Sohn Ismael zu opfern, und dies zeigt sein völliges Vertrauen auf Gott. Dabei hatte Gott Abraham erst im hohen Alter, nach vielen Jahren, ein Kind geschenkt, was er über alles liebte, und nun hatte Gott ihm befohlen, den geliebten Sohn zu opfern. Und Abraham fragte seinen Sohn, wie es in der Sure Safot im Vers 102 steht: Mein Sohn, ich habe geträumt, dass ich dich Opfer schlachte. Wie denkst du darüber? Und der Sohn tröstete ihn: Mein Vater, führe aus, was dir befohlen wurde, und du wirst sehen, dass ich, so Gott will, zu den Geduldigen gehöre. Abraham war aufgestanden, mit einer Entschlossenheit, die der Kraft der Gottesanbetung und absoluter Gottergebenheit entsprang, ging er mit Ismael zur Opferstätte. Vater und Sohn waren bereit, sich dem Befehl Gottes zu beugen. Abraham setzte das Messer an die Kehle seines geliebten Sohnes und Ismael war bereit, sein Leben zu opfern. Da ließ Gott den Befehl aufheben und schickte ein weißes Schaf, damit Abraham es opfert, und der Ruf erklang: Abraham, du hast jenen Traum verwirklicht und deinen Auftrag erfüllt. Wir belohnen die Rechtschaffenen, und dies ist wahrhaftig eine große Prüfung. Die Geschichte von Abraham und Ismael ist ganz außergewöhnlich. Sie ist die Geschichte vom Aufstieg des Menschen zu den höchsten Stufen der Vollkommenheit. Die Geschichte von der Erlösung aus der Ich-Bezogenheit und der Weltenliebe und die erstaunliche Macht des Willens. Das Korban-Fest berichtet davon, dass der Mensch ein sehr hohes Wesen ist und sich mit den besten menschlichen Eigenschaften schmücken kann. Ist dies nicht ein Anlass zum Feiern? Es wird das Opferfest gefeiert. Die Hadsch-Pilger schließen dieses eindrucksvolle Pilgergeschehen in Mekka ab. Sie haben sich von dem weltlichen Glanz losgesagt und nun fragen sie sich, was es gibt, was sie an ihrer Weiterentwicklung hindert. Was ist ihr Ismael? Können sie wie Abraham Gott näher treten? Und jeder versucht, sich loszusagen von dem, was er liebt. Vom Besitz, Posten, Position, der Jugend, Schönheit, dem Stolz auf sein Wissen. Welches von dem, was wir lieben, hält uns am Boden fest und behindert unseren spirituellen Höhenflug? Am Tag des Opferfestes müssen wir alles, was uns an diese vergängliche Welt bindet, zur Opferstätte tragen. Das Opferfest ist eine außergewöhnliche Gelegenheit. Am Opferfest wird die Erkenntnis, die wir beim Hadsch gewonnen haben, auf schöne Weise abgerundet. Die Herzen sind erfüllt von der Liebe zu Gott und leuchten. Wir gratulieren allen zu diesem Fest.
Liebe Hörerfreunde, nun geht's weiter mit unserem zweiten Musikstück von Humayun-e Shajarian mit dem Titel Zehi Ishq, auf Deutsch O Liebe.
Zahir, 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 Zah گرمیم از این عشق چه خورشید چه پنهان و چه پنهان و چه پیداست خدایا چه گرمیم چه گرمیم چه گرمیم از این عشق چه خورشید چه پنهان و چه پنهان و چه پیداست خدایا زهی شور کنگی بیخته آله زهی کار زهی با زهی کار زهی با که آنجاست خدایا خدایا ندانیم چه قوغاست خدایا
آنجاست خدا یا
ندامی نزنجی ندامی نزنجی
ندامی نزنجیر همه بسته چرایی
Geehrte Hörerfreunde, nun geht es weiter mit einer neuen Folge aus der Reihe Motto des laufenden Jahres. Weiterhin guten Empfang. Das Oberhaupt der islamischen Revolutionierens hat in seinen Äußerungen zu den wirtschaftlichen Problemen des Landes stets besondere Augenmerk auf diese Themen gelegt. In mehreren Beiträgen werden wir Teile dieser Probleme für die iranische Wirtschaft aus der Sicht des Revolutionsführers beleuchten. In seinen Erklärungen zum zweiten Schritt der islamischen Revolution sagte Revolutionsführer Ayatollah Khamenei in Bezug auf die iranische Wirtschaft: Die islamische Revolution hat uns den Weg aus der schwachen, abhängigen und korrupten Wirtschaft der Pahlavi-Ära gezeigt. Und diese schwachen Leistungen haben die Wirtschaft des Landes von außen und innen mit Herausforderungen konfrontiert. Er erwähnte zwei Kategorien der wirtschaftlichen Probleme Irans, darunter externe und interne, und stellte fest, die Probleme von außen sind Sanktionen und die Versuchungen des Feindes, die jedoch weniger effektiv und sogar wirkungslos werden, wenn die internen Probleme behoben werden. Diese sind strukturelle Mängel und Managementschwächen. Der Revolutionsführer erwähnte am 9. Mai 2022, bei einem Treffen mit Arbeitern auch die anti-iranischen Sanktionen und erklärte, dass deren Hauptziel darin bestehe, den Produktionssektor Irans lahmzulegen. Diesbezüglich sagte er, von Beginn der Revolution an war dies die Strategie der arroganten imperialistischen Mächte. Und in den letzten 10 oder 15 Jahren wurde dies immer deutlicher. Ziel ihrer Politik war es schon immer, die Produktion des Landes lahmzulegen. Ihre Sanktionen und alle Maßnahmen sind dazu gedacht, die Produktion der Islamischen Republik Iran zu stoppen. Wenn die Produktion nicht mehr funktioniert, wird das Land mittellos und bedürftig. Es wird auf andere angewiesen sein. Das wichtigste und endgültige Ziel des wirtschaftlichen Drucks bestand also darin, die iranische Produktion lahmzulegen. Die Islamische Republik Iran ist seit 1979 stets eines der Ziele von US-Sanktionen. Allein in den 1990er Jahren wurden nach Angaben des Instituts Castellum, das internationalen Sanktionen nachgeht, 1616 Sanktionen gegen Iran verhängt, ein Großteil davon unter dem Vorwand der Atomprogramme des Landes. Insgesamt wurde die Islamische Republik Iran unter verschiedenen Vorwänden mit etwa 4000 Sanktionen belegt. Daher ist die iranische Wirtschaft äußeren Risiken und destabilisierenden Faktoren ernsthaft ausgesetzt. Das wichtigste Risiko von außen für die iranische Wirtschaft sind die Sanktionen, die in den letzten Jahren in beispiellosem Ausmaß verschärft wurden. Diese Verschärfung hat kurz- und langfristig unterschiedliche Auswirkungen auf die iranische Wirtschaft. Das erste und wichtigste Ziel der Sanktionen bestand darin, die Ölexporte zu reduzieren und Iran daran zu hindern, auf die Erlöse aus Ölverkaufen zuzugreifen. Der Rückgang der Ölexporte in den letzten Jahren hat vor allem zu einem Rückgang der Realeinnahmen der Regierung aus dem Verkauf von Öl geführt. Und der Rückgang der Staatseinnahmen hat auch zu einem Haushaltsdefizit und einem Anstieg der Inflationsrate geführt. Eine weitere direkte Auswirkung der ausländischen Sanktionen ist die Verringerung der Nicht-Ölexporte. Diese sind aufgrund der Einführung von Bankenbeschränkungen und Sanktionen gegen Unternehmen, die mit Iran handeln, beeinträchtigt. Die Reduzierung der Nicht-Ölexporte führt einerseits zu einem Rückgang der wirtschaftlichen Nachfrage und einer stärkeren Stagnation der inländischen Produktion und andererseits zu einer Reduzierung der Devisenressourcen für den Import von Rohstoffen und Maschinen. Die Sanktionen erhöhen zudem einschneidend das Investitionsrisiko. Aufgrund der durch Sanktionen verursachten Bank- und Handelsbeschränkungen sind Wirtschaftsunternehmen mit verschiedenen Unsicherheiten konfrontiert. Diese wirken sich sowohl auf die Verringerung der Investitionsmotivation als auch auf das Marktverhalten und die Bildung einer vorsorglichen Nachfrage nach Währungen, Gold und dergleichen aus. Generell lässt sich sagen, dass ausländische Sanktionen steigende Inflation und sinkendes Wirtschaftswachstum aus dem öffentlichen Haushalt bewirken und durch sinkenden Außenhandel und abnehmende Auslandsfinanzierung auch Investitions- und Wirtschaftswachstumsvariablen beeinträchtigt werden. Die Sanktionen der letzten 20 Jahre haben zu einem erheblichen negativen Schock im Bereich der Anlageinvestitionen geführt und diese im besagten Zeitraum stark reduziert. Darüber hinaus haben die unfairen und unmenschlichen US-Sanktionen gegen Iran direkt das Leben der Menschen zum Ziel genommen und ihre Lebensgrundlagen erschüttert. Das geehrte Revolutionsoberhaupt gab jedoch den inneren Herausforderungen der iranischen Wirtschaft ein größeres Gewicht als den äußeren und hob hervor, dass durch die Lösung der inneren Probleme auch die äußeren Herausforderungen bewältigt werden könnten. In der Erklärung des zweiten Schritts der Islamischen Revolution zu den internen Herausforderungen der iranischen Wirtschaft sagte er: Die wichtigsten Mängel sind die Abhängigkeit der Wirtschaft vom Öl und das Staatseigentum an Teilen der Wirtschaft, die nicht in den Geltungsbereich der Pflichten der Regierung fallen, ebenso wie der Blick auf die äußere und nicht auf die innere Stärke und Kapazität, die geringe Nutzung der Arbeitskräftekapazität des Landes, mangelhafte und unausgewogene Haushaltsführung und schließlich die mangelnde Stabilität der Wirtschaftspolitik sowie Nichteinhaltung von Prioritäten und das Vorhandensein unnötiger und sogar verschwenderischer Ausgaben in einigen Teilen staatlicher Institutionen. Am ersten Tag des laufenden iranischen Sonnenjahres, das heißt am 23. März 2023, zählte Ayatollah Khomeini im heiligen Maschhad vor Pilgern des Mausoleums von Imam Reza Friede sei mit ihm die Stärken des Landes auf und erläuterte dann die Schwächen und den Reformbedarf und sagte, an der Spitze von allem stehen die Schwächen, die Wirtschaft und die Wirtschaftspolitik, von denen viele das Erbe derjenigen sind, die vor der Revolution herrschten und einige von ihnen mit der Zeit nach der Revolution zusammenhängen. Bei diesem Treffen zählte er auch einige der größten Probleme für die iranische Wirtschaft auf und betrachtete die staatliche Wirtschaft und das extreme Unternehmertum, das aus der Wirtschaftspolitik der 80er Jahre hervorging, als das größte Problem und den größten Schwachpunkt der Wirtschaft des Landes und fügte hinzu, das Ergebnis dieses Übermaßes ist das Zurückbleiben der Menschen bei großen und profitreichen wirtschaftlichen Tätigkeiten und die Entstehung der Probleme, die wir heute im Land sehen. Das Revolutionsoberhaupt erwähnte auch die Abhängigkeit vom Rohöl und die Angewiesenheit der Wirtschaft des Landes auf den Dollar als weitere Nachteile für die iranische Wirtschaft. Der Hauptgrund dafür, dass sich der Revolutionsführer auf die Schwachstellen der iranischen Wirtschaft konzentriert, besteht darin, dass die Feinde der Islamischen Republik Iran versuchen, ihre kognitive Kriegsführung gegen Iran fortzusetzen, indem sie den Wirtschaftskrieg ausnutzen und dabei die Erfolge und Errungenschaften des Landes ignorieren und damit Verzweiflung unter den Menschen hervorrufen, insbesondere unter der Jugend. Damit stellen sie die Islamische Republik Iran als unfähig dar. Im nächsten Beitrag werden die inneren Probleme der iranischen Wirtschaft aus der Sicht des Revolutionsführers weiter unter die Lupe genommen. Werte Damen und Herren, das Tagesprogramm von Pars Today ist für heute vorbei. Wir hoffen, dass unsere Informationen Ihr Interesse gefunden haben. Bis zum nächsten Mal verabschieden wir uns hiermit mit den besten Wünschen.